Liebe Gemeinde, geliebte Menschen, wir haben ja mit dem neuen Losungswort wieder einen Imperativ mitbekommen. Im letzten Jahr waren wir auch aufgefordert, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und in diesem Jahr haben wir eine doppelte Aufforderung. Prüfet alles und behaltet das Gute. Prüfen und behalten, sichten und konservieren. So eine Jahreslosung kann ja für sich stehen und soll auch für sich stehen. Es ist ja eine Losung, dieser Vers aus dem ersten Brief an die Thessalonicher, also ein Motto, ein Wahlspruch fürs ganze kommende Jahr. Und darum kann dieses Wort auch für sich stehen und kann auch für sich angesehen werden. Und trotzdem will ich ganz zum Anfang dieses Wort mal in seinen Kontext stellen. Ich glaube, das tut dem gut. Das heißt also, wir fragen ganz kurz, woher kommt das eigentlich, dieses Wort, das uns da mitgegeben ist für das kommende Jahr? Wer sagt diese Worte zu wem? Das ist ja bei Worten immer nicht ganz unwesentlich. Und auch warum? Unser Vers ist ein Zitat aus einem Brief. Paulus schreibt zwei Briefe an die Gemeinde in Thessaloniki, den ersten ungefähr 50 nach Christus. Er tut das, weil er zu den Menschen dort eine besondere Verbindung hat. Paulus hat die Gemeinde dort selbst gegründet, auf seiner zweiten Missionsreise, als er das erste Mal europäischen Boden betrat. Es war ja zunächst im heutigen Mazedonien und dann im heutigen Griechenland. In Thessaloniki hat Paulus in der Synagoge gepredigt und einige der griechischen Juden kamen zum Glauben an Jesus. Und es entstand eine kleine Gemeinde. Es heißt hauptsächlich zunächst aus Proselyten, also Glaubensübertretern, und es waren noch einige Frauen dabei, die recht wohlhabend waren und sozusagen die Gemeinde finanzieren konnten. Wenn nun Menschen von einem zum anderen Glauben übertreten, geht das in der Regel nicht ohne Probleme. Die jüdische Gemeinde war, um es vorsichtig auszudrücken, nicht begeistert. Und so hat die Gemeinde in Thessaloniki von Anfang an damit zu tun gehabt, dass sie das erlitten, was man heute Verfolgung nennt. Also man hat sie nicht gerne gesehen und hat ihnen das Leben schwer gemacht. Aber wie sie mit der Situation umgegangen sind, war so, dass sie lange für alle anderen Gemeinden, die auch neu gegründet wurden, als so eine Art Vorbild galt. Paulus selbst war gar nicht so lange vor Ort, ungefähr 3 Wochen. Und trotzdem fühlte er sich den Menschen dort zeitlebens immer ziemlich verbunden. Und wenn man das alles weiß, dann weiß man auch, warum er in seinem Brief an sie sozusagen überschüttet mit guten Ratschlägen. Ganz am Ende seines ersten Briefes schreibt er also Folgendes. Wir bitten euch, Brüder und Schwestern, erkennt die an, die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Achtet sie äußerst hoch in Liebe wegen ihres Wirkens. Haltet Frieden miteinander. Wir ermahnen euch, Brüder und Schwestern, weist die zurecht, die ein unordentliches Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, nehmt euch der Schwachen an, seid geduldig mit allen. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern bemüht euch immer, einander und allen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Betet ohne Unterlass. Dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch in Jesus Christus. Löscht den Geist nicht aus. Verachtet prophetisches Reden nicht. Prüfet alles und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Also nicht nur ein Doppelimperativ, sondern eine Fülle. Hier schreibt also einer alles auf, was ihm einfällt und was er für wichtig hält. Hier versucht einer, so habe ich das empfunden, seine Gemeinde, die ja gar nicht mehr seine ist, aber für die er noch Verantwortung empfindet, irgendwie in Ordnung zu bringen oder ihnen gute Ratschläge mitzugeben. Das schreibt er ihnen alles auf, das gibt er ihnen alles mit. Aber er weiß, umsetzen müssen es die Menschen vor Ort selbst. Man kann das alles nicht nur richtig finden und sagen, sondern man muss es ja auch tun. Und das müssen die, die vor Ort sind. Also eigentlich nicht nur eine Losung, sondern eine ganze Fülle von Losungen. Und jeder dieser Sätze für sich wäre es wert, dass man ihn bedenkt, vielleicht sogar ein ganzes Jahr hindurch. Dieser Vers 21 fasst nun alles, was so an Aufgaben vor der jungen Gemeinde steht, zusammen und sagt, prüft alles und was gut ist, behaltet. Also eine Doppelaufforderung. Das eine ist das Prüfen, das andere das Behalten. Zum zweiten Aspekt, also dem Behalten, werden wir im Verlauf des Jahres noch kommen und uns fragen, wie konservativ wir eigentlich sind als Gemeinde. Denn Gutes gilt es zu konservieren, also konservativ zu sein in einem guten Sinn. Heute zu Beginn starten wir erstmal mit dem ersten Aspekt, mit dem Prüfen. Wir haben ja schon gehört, das Prüfen ist gar nicht so einfach. Am besten, man hat die Möglichkeit, es sich irgendwie auf der Zunge zergehen zu lassen, selbst irgendwas zu erfassen mit den eigenen Händen, vielleicht zu erschmecken. Wie prüft man? Und dazu habe ich euch einen Aspekt mitgebracht. Es gibt ja immer schöne künstlerische Umsetzungen zur Jahreslosung und da gibt es immer ganz verschiedene Aspekte. Und die Künstlerin Stefanie Barlinger hat die Jahreslosung mit dem Bild umgesetzt, das ich euch mitgebracht habe. Sie zeigt das Prüfen anhand eines Siebes. Wunderbar. Sie zeigt, einige bunte Steine, vielleicht Edelsteine, bleiben beim Vorgang des Siebens auf dem Siebboden. Anderes, was grau ist, schwarz, fällt durch. Das Dunkle wird ausgesiebt. Das Bunte bleibt im Sieb zurück. Gutes wird von Bösem getrennt. Das Böse fällt durch, ganz wörtlich. Das Gute bleibt. So einfach ist es. Wer prüfen will, braucht Prüfkriterien. Und wir wissen, so einfach ist es nicht. Wir haben ja in der Regel nicht dieses eine Sieb, wo dann einfach alles durchgeht und dann hat man ganz eindeutig ein Ergebnis. Und trotzdem finde ich das Bild vom Sieb gar nicht verkehrt. Bei diesem Bild vom Sieb fiel mir eine ganz klassische Geschichte ein, die nicht christlich ist und trotzdem wahr. Die Geschichte, die vom griechischen Philosophen Sokrates berichtet. Sokrates wirkte im Griechenland im 5. Jahrhundert vor Christi Geburt. Und seine Ideen hat er häufig mit seinen Schülern ausgetauscht, indem er Dialoge führte. Also man unterhielt sich mit ihm und man kam dabei selbst auf die Dinge, die er seinen Schülern weitergeben wollte. Und so funktionierte das auch in der Geschichte von den drei Sieben. Und die geht so. Eines Tages kam einer seiner Schüler zu Sokrates und war voller Aufregung. Sokrates, hast du gehört, was dein Freund getan hat? Ich muss es dir sofort erzählen. Moment mal, unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? Fragte der andere voller Verwunderung. Ja, mein Lieber, drei Siebe. Lass sehen, ob das, was du mir zu sagen hast, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es auch wahr ist? Nein, ich hörte es irgendwo und so. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Das ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn es schon nicht als wahr erwiesen ist, so doch wenigstens gut? Zögernd sagte der andere, nein, das nicht, eher im Gegenteil. Aha, unterbrach ihn Sokrates. So lass uns nun auch das dritte Sieb noch anwenden und lass uns fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so erregt. Nun, notwendig gerade ist es nicht. Also, lächelte der Weise, wenn das, was du mir erzählen willst, weder erwiesenermaßen wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Diese drei Siebe wendet Sokrates in seiner Lehrgeschichte, in seinem Lehrdialog an. Ist es wahr? Ist es nützlich? Ist es gut? Ich glaube, dass das ganz passable Prüfkriterien sind. Das Sieb der Wahrheit. Beim Prüfen einer Information ist die Frage nach dem, was wahr ist, in unseren modernen Zeiten anders als noch vor einiger Zeit. Und die Frage nach der Wahrheit ist wichtiger als jemals. Sich zu vergewissern, ob das, was man sieht und hört, auch wirklich wahr ist. Zur Wahrheitsfrage gehört, auch eine gute Portion gesunder Menschenverstand. Wie wahrscheinlich ist das eigentlich, was da erzählt wird? Kann das überhaupt wahr sein? Und auch ein aufmerksames Nachfragen gehört dazu. Zu fragen, aus welcher Quelle speist sich eigentlich, was mir da erzählt wird? Woher kommt es? Und was will es eigentlich ausrichten? Das Sieb der Wahrheit ist mittlerweile nicht mehr ganz eindeutig, aber es macht uns sehr, sehr sensibel, dass wir Wahres sehen und auf Wahres hören und auf Wahrheit hin wirklich noch prüfen. Und das muss man. Man muss prüfen, ob etwas wirklich wahr ist, obwohl man es sieht, obwohl man es hört und es irgendwo geschrieben steht. Wahres Hören und wahres Sehen und auch auf sich selbst achten, dass man von sich gibt, was wahr ist. Also auch das Sieb für sich selber anwenden, das hilft schon sehr. Das zweite ist das Sieb der Güte. Leider gilt bei uns oft, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Man sagt das immer der Medienbranche nach, aber manchmal ist es auch unter Menschen so, dass das Gute oft ein bisschen langweilig wirkt. Und manchmal wirkt das Gute zuweilen sogar naiv. Gutmensch ist mittlerweile ein Schimpfwort geworden. Und ich glaube, dem gilt es sich wieder zu widersetzen, auch besonders als Christen. Es kann nicht akzeptiert werden, dass gut zu sein ein Schimpfwort ist. Gut ist nämlich das, was ich nicht nach Effekten haschend auf sich aufmerksam machen muss. Gut ist, was zusammenführt, was ausgleicht, was vermittelt, was diplomatisch ist. Und gut ist, was abrüstet, auch sprachlich. Und es ist wichtig, dass wir Gutes als Gutes erkennen und es nicht für selbstverständlich hinnehmen und auch als Gutes zu würdigen. Ich glaube, es tut wirklich Not, ganz bewusst gut von Gutem zu reden und Positives wirklich als positiv zu benennen und nicht müde zu werden, das Gute immer wieder auch zu loben und auch Menschen immer wieder wertzuschätzen, und zwar ganz bewusst. Wir dürfen das Gute nicht verlernen und wir dürfen für das Gute nicht blind und taub werden, nur weil wir zu oft schon dran gewöhnt sind. Das Sieb der Güte. Das dritte Sieb, das Sieb der Nützlichkeit. Das mochte ich erstmal nicht. Dann ist mir klar geworden, es geht hier gar nicht um Effektivität. Also das Sieb der Nützlichkeit ist nichts, wo wir sozusagen alles durchjagen und was nicht schnell genug ist oder was nicht effektiv genug ist, fällt durch. Nützlich kann auch das sein, was viel Zeit braucht. Unnütz ist es eher das, was uns Lebenszeit und Lebensenergie frisst, weil es einfach sich in unser Leben drängt. Nutzlose müssen wir den Kampf ansagen oder, um im Bild zu bleiben, es aussieben. Was ist nutzlos? Ich glaube, dass ist keine moralisch wertende Frage, dass wir fragen, was ist das eigentlich wert, dass wir uns darum kümmern, dass es unsere Zeit braucht. Ich glaube, die Frage der Nützlichkeit ist eine Frage der Situation. Was ist in dieser Situation nützlich und angemessen? Manchmal kann es angemessen sein, dass etwas schnell gehen muss, und manchmal kann es angemessen sein, dass etwas sehr, sehr viel Zeit braucht und dass man darauf überhaupt nicht achtet, ob es effektiv ist oder nicht. In meiner Bibel liegt seit vielen Jahren ein kleiner Zettel und ich weiß nicht mehr, woher der kommt, aber es ist gut, dass er da ist. Darauf steht ein Zitat von einem katholischen Bischof. Und das lautet: Kleine Gewissenserforschung. Habe ich ohne wichtigen Grund eine Sitzung besucht? Habe ich ohne wichtigen Grund zu einer Sitzung eingeladen? Habe ich ohne wichtigen Grund durch eine Wortmeldung eine Sitzung verlängert und somit mich und andere von der Familie ferngehalten? Lieber Gott, hilf mir, meinen Mund zu halten, bis ich weiß, wovon ich rede. Steht da auf meinem Zettel. Ich glaube, einer meiner Kollegen hat ihn mir mal gegeben, ganz zu Anfang. Und manchmal kann man den beherzigen. Nicht immer. Also drei Siebe: die Wahrheit, die Güte, die Nützlichkeit. Das kann ein Beispiel sein, wie man prüft, was gut ist. Es gibt noch viele, viele andere Wege. Prüft alles. Aber alles zu prüfen macht Arbeit. Aber alles zu prüfen birgt auch viele Möglichkeiten. Es birgt die Chance, dass wir die Wirklichkeit nicht einfach nur hinnehmen müssen, wie sie ist. Dass wir nicht alles als unabänderbar akzeptieren müssen. Man darf prüfen und entscheiden. Man darf behalten, man darf auch verwerfen. Paulus spricht in seinem Brief vom Leben in der Gemeinde. Und da vermischt sich ja das Geistliche mit dem Weltlichen, der Gottesdienst mit dem Alltag, das Beten mit der Arbeit. Und er sagt, prüft alles. Das heißt, seid offen, aber seid nicht unkritisch. Das heißt, schaut genau, was zu euch passt. Fragt nach, denkt selbst nach, kostet und probiert und sammelt Erfahrungen. Und Erfahrungen sammeln ist wichtig beim Prüfen, denn vieles ist neu, man kann es noch nicht kennen, also prüft. Und dann trennt euch von dem, was schadet, und behaltet und bewahrt das Gute. Wir brauchen Prüfkriterien. Ein ganz schlichtes, aber sehr schwerwiegendes Prüfkriterium ist die Frage, die mag euch jetzt vielleicht naiv vorkommen, aber ich finde sie wichtig, was hält eigentlich Jesus davon? Was sagt er eigentlich dazu? Was würde Jesus tun, ist ja so ein unter jungen Christen beliebtes Motto, auch eine Losung. Eine Frage, die gar nicht leicht und schon gar nicht eindeutig zu beantworten ist. Was würde Jesus tun? Anders gefragt oder anders formuliert, kann ich das, was ich da prüfen will, eigentlich vor Gott verantworten? Und er ist ja das einzige Prüfkriterium. Und ist es vereinbar mit der Liebe Gottes, die alle Menschen und auch mich liebt und die allen Menschen und auch mir helfen will? Prüfen und bewahren. Wir brauchen Prüfkriterien und wir müssen uns über Prüfkriterien verständigen. Wahrscheinlich ist doch eine Herausforderung dabei, dass wir beim Prüfen nicht immer zu gleichen und identischen Ergebnissen kommen werden. Was dem einen noch wichtig und bewahrenswert ist, fällt bei dem anderen schon durch. Und das wiederum, wie wir miteinander prüfen und bewahren, stellt auch unsere Beziehungen auf den Prüfstand. Und wir werden uns fragen müssen, was ist eigentlich wichtiger? Meine eigene Wahrheit oder die Liebe und Beziehung zum anderen? Und unsere gemeinsame Liebe zu Gott und seine Liebe zu uns? Wir werden entdecken, dass die prüfende Frage nach dem, was gut ist, uns immer wieder zum Zentrum führt, zu Jesus. Und das ist doch gut so. Denn das ist immer der richtige Weg, beim Prüfen und Bewahren auf Jesus zu schauen. Er ist das Zentrum und von allen Kriterien ist er das Wichtigste. Das ist er im ganz Großen, im Politischen, im Globalen und Weltweiten, aber auch im Kleinen, Privaten, ja nahezu intim. Er ist immer das ausschlaggebende Kriterium und immer ist es er, der uns liebt und unser Leben schützen und bewahren will, aber auch prägen und auch verändern. Es geht immer um ihn, denn ihm geht es immer um uns. Amen.